Heute ist Donnerstag, der 30. Oktober 2025. Willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo alle zusammen.
Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörerinnen und Hörer.
Im ersten Teil unseres Programms geht es wie immer um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit einer Analyse des Rule of Law Index 2025, der gerade vom World Justice Project veröffentlicht wurde. Der Index zeigt, dass die Rechtsstaatlichkeit weltweit in 68% der Länder zurückgegangen ist. Anschließend sprechen wir über eine aktuelle Euro-Barometer-Umfrage, aus der hervorgeht, dass 56% der Europäer die Erweiterung der EU befürworten. Insbesondere jüngere Menschen unterstützen eine Erweiterung. In unserem Wissenschaftsthema sprechen wir heute über eine neue Studie, die zeigt, dass das Gehirn von Männern schneller schrumpft, Frauen jedoch fast doppelt so häufig Alzheimer haben. Und zum Schluss sprechen wir über den Juwelenraub im Louvre. Was könnte die Diebe dazu inspiriert haben?
Geld? Ruhm? Nervenkitzel?
Ich meine die Unverfrorenheit dieser Aktion. Wurden sie vielleicht von Büchern und Filmen inspiriert?
Oh, ein interessanter Gedanke. Ich freue mich schon auf diese Diskussion.
Ich mich auch. Aber jetzt erzähl uns doch bitte, worüber wir im zweiten Teil des Programms sprechen werden.
Der Rest des Programms ist der deutschen Sprache und Kultur gewidmet. Die heutige Grammatiklektion konzentriert sich auf Wo-Compounds. In Berlin werden häufig gebrauchte, aber gut erhaltene Gegenstände an die Straße gestellt, oft mit einem zu verschenken Schild. So manch einer findet hier gute Sachen. Höhere Strafen für auf diese Weise manchmal illegal entsorgten Müll bedrohen jetzt diese einzigartige Tauschkultur. Diese Woche veranschaulichen wir den Gebrauch der Redewendung 0815. Diese Redewendung trifft auf die Vertreter im EU-Parlament zu, die gerade dafür gestimmt haben, Begriffe wie Wurst, Schnitzel oder Burger als Bezeichnungen für fleischlose Produkte zu verbieten. Das wäre das Aus für den Veggie-Burger.
Interessante Themen. Na dann, los geht's.
Rule of Law Index 2025. Weltweiter Rückgang der Rechtsstaatlichkeit.
Am 28. Oktober veröffentlichte das World Justice Project den Rule of Law Index 2025. Dänemark, Norwegen, Finnland und 5 weitere EU-Länder erzielten weltweit die höchsten Werte. Insgesamt ging die Rechtsstaatlichkeit im Jahr 2025 in 68% der Länder zurück, verglichen mit 57% im Jahr 2024. Am stärksten war der Rückgang in Russland, das damit auf Platz 128 von 143 Ländern zurückfiel. In der EU gab es den stärksten Rückgang in Ungarn und der Slowakei. Bulgarien und Ungarn erzielten insgesamt die niedrigsten Werte. Die größten Verbesserungen gab es in Irland und Polen. In 75% der EU-Länder nahm die Diskriminierung zu und die Justiz wurde weniger unparteiisch. In den meisten EU-Ländern gerieten die Gerichte zunehmend unter unzulässigen Einfluss der Regierung. Venezuela, Afghanistan, Kambodscha, Haiti und Nicaragua liegen am unteren Ende des Index. Neben Russland gab es im Sudan und in Mosambik den stärksten Rückgang. Zu den Ländern mit den größten Verbesserungen zählen die Dominikanische Republik, Senegal und Sierra Leone. Der Index umfasst 143 Länder, wobei Katar zum ersten Mal mit einbezogen wurde.
Die Situation in Ungarn ist wirklich besorgniserregend. Das Land hat in der EU den niedrigsten Wert in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit. Aber das war auch nicht anders zu erwarten.
Ehrlich gesagt ist es nicht nur Ungarn. Zwei Drittel der EU-Mitgliedstaaten haben einen Rückgang erlebt. Es scheint also ein größeres Problem zu sein.
Das stimmt. Aber der Rückgang der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn ist alarmierend. Die Regierung von Viktor Orbán hat in Sachen Justiz und Regierungsführung wirklich Grenzen überschritten. Aber Platz 79? Noch hinter der Dominikanischen Republik und Brasilien? Das ist inakzeptabel.
Das verstehe ich, aber ist es nicht etwas unfair, Ungarn hier besonders herauszustellen? Selbst in Ländern wie den USA und Großbritannien gibt es einen vergleichbaren Rückgang. Das Problem scheint eher systemisch als länderspezifisch zu sein. Der Index macht das deutlich.
Die ungarische Regierung hebelt demokratische Grundsätze und die Rechtsstaatlichkeit aktiv aus. Wir können das nicht einfach ignorieren, nur weil auch andere Länder Probleme haben.
In der Slowakei könnte es bald ähnlich bergab gehen wie in Ungarn. Auch dort gibt es einen deutlichen Rückgang. In dem Bericht wird von unzulässiger Einflussnahme auf die Rechtsprechung in vielen EU-Ländern gesprochen. Das klingt für mich nach einem systemischen Problem. Wenn wir uns nur auf Ungarn konzentrieren, übersehen wir vielleicht andere wichtige Faktoren.
Mehrheit der EU-Bevölkerung für Erweiterung der EU.
Die EU-Erweiterungspolitik hat nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine an Schwung gewonnen. Eine von Euronews organisierte Debatte zur EU-Erweiterung ist für den 4. November in Brüssel geplant. Derzeit gibt es 9 offizielle Kandidaten für eine EU-Mitgliedschaft. Montenegro ist in diesem Prozess am weitesten fortgeschritten und strebt bis 2028 eine volle Mitgliedschaft an. Eine aktuelle Eurobarometer-Umfrage zeigt, dass 56% der Europäer die Erweiterung der EU unterstützen, wobei Schweden 79%, Dänemark 75% und Litauen 74% besonders stark dafür sind. Österreich, die Tschechische Republik und Frankreich sind am wenigsten offen dafür. Vor allem jüngere Menschen befürworten die Erweiterung. 67% der 15- bis 24-Jährigen sind dafür. Allerdings bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich möglicher negativer Konsequenzen. Dazu zählen unkontrollierte Einwanderung, 40%, mögliche Korruption und Kriminalität, 39%, sowie finanzielle Belastungen für die Steuerzahler, 37%. Viele EU-Bürger sind der Meinung, dass die Erweiterung der EU von Maßnahmen zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit begleitet werden sollte, 44%, und dass die Verpflichtung zu EU-Reformen sichergestellt werden muss, 38%.
Ich denke, die bevorstehende Debatte in Brüssel ist eine gute Gelegenheit, den derzeitigen Schwung für eine strategische Erweiterung hervorzuheben. Vor allem, weil die Menschen das offensichtlich wollen.
Ich stimme dir im Großen und Ganzen zu, aber wir sollten die damit verbundenen Risiken nicht vergessen. Die Leute haben zu Recht Bedenken wegen möglicher Probleme wie Einwanderung und Korruption.
Klar gibt es Bedenken, aber die Umfrage zeigt, dass 56% der Europäer dafür sind. Vor allem junge Leute wollen eine Erweiterung.
Michael, etwas zu wollen bedeutet nicht immer, dass man auch wirklich bereit dafür ist. Viele Menschen, gerade aus den älteren Generationen, haben berechtigte Sorgen, dass die Ressourcen der EU dadurch überstrapaziert werden könnten.
Also, ich bin fest davon überzeugt, dass in diesem Fall die Vorteile die Bedenken überwiegen. Eine Stärkung der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten könnte zu einem geeinteren Europa führen.
Einverstanden. Trotzdem müssen die Kandidatenländer die Standards der EU erfüllen.
Auf jeden Fall. Und genau dazu sind diese Debatten und Verhandlungen da. Montenegro verhandelt seit 2012. Das sind 14 Jahre. Ich würde sagen, der Prozess ist ziemlich robust, Jana.
Genau das meine ich. Ich bin keine Gegnerin der Erweiterung. Aber Debatte hin oder her, das ist eine Angelegenheit, die man nicht überstürzen sollte, ohne alle Aspekte sorgfältig abzuwägen.
Männerhirne schrumpfen schneller, doch Frauen sind doppelt so häufig von Alzheimer betroffen.
Eine Anfang Oktober in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Studie hat über 12.000 Gehirnscans von fast 5.000 gesunden Personen im Alter von 17 bis 95 Jahren analysiert. Die Studie zeigt, dass das Gehirn von Männern schneller schrumpft. Bei Männern beträgt der jährliche Rückgang 2,0%, bei Frauen 1,2%, was mit anderen allgemeinen biologischen Alterungsmustern übereinstimmt. Trotz dieser Unterschiede erkranken Frauen fast doppelt so häufig an Alzheimer. Die Ergebnisse der Studie stellen bisherige Spekulationen über die Gründe für diese Diskrepanz in Frage. Sie deuten darauf hin, dass die höhere Prävalenz von Alzheimer-Diagnosen bei Frauen möglicherweise keine Folge geschlechtsspezifischer Unterschiede in der Gehirnalterung ist. Stattdessen spielen vermutlich hormonelle Veränderungen nach den Wechseljahren, Unterschiede im Immunsystem und im Gefäßsystem, genetische Risiken und die höhere Lebenserwartung von Frauen eine Rolle bei dieser Diskrepanz. Dennoch bleiben die komplexen biologischen Gründe für die erhöhte Anfälligkeit von Frauen unklar, was weitere Studien notwendig macht.
Okay, geschlechtsspezifische Unterschiede in der Gehirnalterung sind also wahrscheinlich kein Faktor bei der höheren Prävalenz von Alzheimer bei Frauen. Jetzt haben wir also noch eine Studie, die eine verbreitete Annahme in Frage stellt, aber keine Erklärungen liefert. Was jetzt?
Es war nicht wirklich eine verbreitete Annahme. Es war eher eine mögliche Erklärung. Und jetzt wissen wir, dass diese Diskrepanz vermutlich andere Ursachen hat.
Aber die Studie bestätigt doch, dass die Unterschiede in der Gehirnalterung mit anderen biologischen Alterungsmustern übereinstimmen, oder?
Ja, das stimmt.
Warum verwirft die Studie dann die früheren Erklärungen?
Sie verwirft sie nicht unbedingt. Sie zeigt aber, dass die Unterschiede in der Alzheimer-Diagnose zwischen Männern und Frauen vermutlich auf Faktoren zurückzuführen sind, die über die Struktur des Gehirns hinausgehen.
Ich verstehe. Die Forscher konnten also biologische Faktoren nicht von soziokulturellen Einflüssen trennen. Da Frauen länger leben, könnte die Stichprobe dieser Studie bei den älteren Teilnehmern beispielsweise eher zu gesünderen Männern und zu gebrechlicheren Frauen tendiert haben.
Zum Beispiel. Darüber hinaus weisen die Forscher auf genetische Risiken hin und auf die Tatsache, dass der Verlauf von neurodegenerativen Erkrankungen bei Männern und Frauen unterschiedlich sein kann. All das könnte zu Unterschieden in der Geschwindigkeit der Hirnatrophie bei Männern und Frauen führen.
Wurde der Juwelenraub im Louvre von Büchern und Filmen inspiriert?
In einem spektakulären Vorfall, der ganz Frankreich in Atem hielt, verübten 4 Männer an einem sonnigen Oktobermorgen einen gewagten Raubüberfall im Louvre in Paris. Den Tätern gelang es, am helllichten Tag 2 Diademe, 2 Broschen, 2 Halsketten und 3 Ohrringe zu stehlen. Auf ihrer Flucht ließen die Diebe ein Diadem fallen. Darüber hinaus ließen sie eine kuriose Sammlung von Werkzeugen zurück, darunter mehrere Winkelschleifer sowie ein Walkie-Talkie und jede Menge DNA-Spuren. All das erinnert an eine Slapstick-Komödie. Und als wollten sie dem Pariser Stil treu bleiben, flohen sie auf Mopeds. Die Juwelen, die zunächst als von unschätzbarem Wert bezeichnet wurden, wurden später auf etwa 102 Millionen Dollar geschätzt. Die gestohlenen Schmuckstücke erregen jetzt mehr Aufsehen als früher, als sie noch ausgestellt waren. Da niemand zu Schaden gekommen ist, scheint dieser Raubüberfall zu einem unerwarteten Geschenk für die Welt geworden zu sein. Denn wer möchte nicht lieber über gestohlene Diamanten lesen, als über Katastrophen?
Einige Medien sprechen von einem Raub des Jahrhunderts. Ehrlich gesagt finde ich das etwas übertrieben. Die Diebe haben ein Walkie-Talkie zurückgelassen. Das sieht nicht gerade nach Arsène Lupin aus, oder?
Stimmt, aber es ist schon sehr dreist, den Louvre am helllichten Tag auszurauben. Hier wurde ein Kunstraub zu einer Kunstform. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es angebracht ist, Maurice Leblancs Arsène Lupin zu erwähnen. Viel zu altbacken.
Okay, ich meinte natürlich Arsène Diop.
Oh, alles klar. Gab es in der ersten Folge der französischen Netflix-Krimiserie Lupin nicht einen ähnlichen Raubüberfall auf den Louvre?
Ja, das stimmt. Und genau deshalb würde ich diesen Diebstahl nicht als Raub des Jahrhunderts bezeichnen. Der ursprüngliche Arsène Lupin und auch Omar Sys Figur in der Netflix-Serie war viel raffinierter und nicht so amateurhaft. Keiner von ihnen hätte auf der Flucht ein Diadem fallen lassen.
Oder so viele Beweise zurückgelassen, darunter auch DNA-Spuren.
Aber ich muss zugeben, dass die Moped-Flucht wirklich genial und typisch pariserisch war.
Ich frage mich, ob du vielleicht recht hast und die ganze Idee wirklich von Lupin inspiriert war.
Wo Compounds? Die Zu-Verschenken-Kultur in Berlin ist in Gefahr.
In Berlin ist es gängige Praxis, gebrauchte Gegenstände, wobei vieles davon noch gut zu gebrauchen ist, vor Hauseingänge zu stellen. Das sind zum Beispiel Kleidung, Möbel oder Bücher in Kartons. Einiges ist allerdings eher Müll. Und zu viele Menschen nutzen dieses System aus, woraufhin die Stadtreinigung immer mehr illegalen Müll entsorgen muss. Nun sollen die Strafen drastisch erhöht werden, wenn man irgendetwas an die Straße stellt.
Also, ich kann verstehen, wenn man brauchbare Sachen wie Kleidung, Bücher oder auch mal ein Regal an die Straße stellt. Diese informelle Tauschwirtschaft ist etwas, das die Stadt belebt und worüber man sich freuen kann.
Leider kommt es aber immer häufiger vor, dass auch mal ein kaputter Kühlschrank, eine vom Regen durchnässte Matratze oder einfach nur unbrauchbarer Sperrmüll die Straßen verschmutzt.
Das ist doch eigentlich nicht erlaubt, oder?
Natürlich nicht. Aber die Leute tun es trotzdem, denn wovor sollten sie denn Angst haben?
Gibt es keine Strafen, wenn man seinen Müll irgendwo illegal entsorgt?
Doch, schon. Aber anscheinend sind sie zu niedrig und schrecken nicht wirklich davon ab.
Deshalb werden die Strafen jetzt erhöht, woraufhin hoffentlich weniger Menschen illegalen Müll abladen. Klingt logisch.
Die Sache hat leider einen Haken. Woher soll man wissen, wer den Müll an die Straße gestellt hat? Man müsste die Täter auf frischer Tat ertappen. Sonst kann man es ja nicht beweisen.
Dann müssen Polizei und Ordnungsamt eben öfter kontrollieren. Wenn einige Leute erwischt werden und sich die Strafen herumsprechen, hat das schon einen Effekt.
Mag sein, dass man dadurch ein bisschen illegalen Müll auf den Straßen reduzieren kann. Aber weißt du, worüber ich noch nachdenke?
Sag es mir. Ich kann leider keine Gedanken lesen.
Bei den Strafen wird kein Unterschied zwischen zum Beispiel offensichtlich kaputten Möbeln auf der einen Seite und kaum getragener Kinderkleidung auf der anderen Seite gemacht. Das heißt, man setzt Umweltsünder mit Leuten gleich, die eigentlich Verantwortung für die Umwelt übernehmen und die Kleidung lieber kostenlos weitergeben, als sie wegzuwerfen.
So habe ich das noch nicht gesehen. Aber es gibt doch auch Flohmärkte oder Tauschbörsen im Internet, über die man Dinge loswerden kann. Man muss sie nicht zwangsläufig an die Straße stellen, damit sie weiter benutzt werden.
Aber dann würde dieses schöne Straßentauschsystem eingehen. Und das wäre schade. Nur weil ein paar Idioten es nicht gebacken bekommen, zu einem der nächsten Wertstoffhöfe zu fahren, wovon es nun wirklich genug gibt.
0815. Average. Run of the mill. Namensverbot für Veggie-Burger. Jana, Du kannst beruhigt sein. Alle Probleme der EU sind gelöst. Von jetzt an herrscht Friede, Freude, Eierkuchen in unseren Landen, wo die Bewohner ja in der Regel sonst alles andere als 0815 sind.
Darf ich fragen, wovon du hier redest? Das ist ja wohl ein Scherz.
Klar ist das ein Scherz. Das EU-Parlament hat mit einer Mehrheit aus Rechtsaußenparteien und Teilen der konservativen Fraktionen mit 355 zu 247 Stimmen für ein Verbot gestimmt, wonach vegetarische Fleischersatzprodukte wie Tofu-Wurst, Veggie-Burger oder Sojaschnitzel nicht mehr Burger, Schnitzel oder Wurst heißen dürfen.
Was? Wer hat sich denn diesen Quatsch wieder ausgedacht?
Unter anderem auch unser Bundeskanzler. Aber das Verbot ist noch nicht rechtskräftig. Die 27 Mitgliedstaaten der EU müssen zustimmen und werden sicherlich mit irgendeinem 0815-Kompromiss antanzen.
Haben wir denn keine anderen Probleme?
Genau das sage ich doch.
Und was soll der Grund für eine solche Regelung sein?
Offiziell ist der Grund Verbraucherschutz. Fleischlose Produkte als Burger, Schnitzel oder Wurst zu bezeichnen, sei irreführend.
Das ist doch lächerlich. Das ist sowas von einer 0815-Aussage. Die Produkte sind mittlerweile weitläufig unter diesen Namen bekannt. Wer käme denn auf die Idee, dass ein Veggie-Burger Fleisch enthält? Das ist doch absurd.
Das Ziel ist natürlich, die Fleischindustrie zu schützen.
Na gut, Fleisch ist nicht mehr in Mode. Es ist gesundheitsschädigend und es ist nicht umweltfreundlich, weswegen der Konsum von Fleisch deutlich abgenommen hat. Zwischen 2011 und 2023 ist der Fleischkonsum in Deutschland von etwa 62 Kilo pro Kopf auf etwa 51 Kilo gesunken. Trotzdem sind Sojaschnitzel doch überhaupt keine Konkurrenz.
Das sollte man meinen. Das Zeug ist ja nicht mal 0815. Tofu-Wurst schmeckt meiner Meinung nach absolut ekelhaft. Trotzdem hat sich der Verbrauch von fleischlosen Produkten zwischen 2019 und 2023 verdoppelt.
Aber doch auf niedrigem Niveau.
2023 waren es immerhin 580 Millionen Euro in Deutschland.
Hör doch auf! 2024 belief sich der Fleischkonsum in Deutschland auf 44,3 Milliarden Euro. Das sind doch ganz andere Dimensionen.
Nicht, wenn es nach Bundeskanzler Friedrich Merz geht. Er ist für das Verbot. Er sagt in einem Interview, eine Wurst ist eine Wurst. Eine Wurst ist nicht vegan.
Der Mann muss doch immer die beleidigte Leberwurst spielen.
Dafür scheint der Mann berufen zu sein.
Wie soll man denn eine Tofu-Wurst bitte sonst nennen, wenn sie nicht Wurst heißen darf?
Ein Spiegel-Cartoon von vor ein paar Wochen schlug den Namen zweiendiger veganer Tofu-Schlauch vor. Auch einer der Spiegel-Cartoonisten hält dies also offensichtlich für lächerlich.
Klasse. Und Sojaschnitzel können Sojaschnitten heißen. Und der Veggie-Burger Veggie-Patty.
Die Namen sind dann so 0815, dass die Konkurrenz fleischloser Produkte wieder im Erdboden verschwindet.
Warte mal, die konservativen Kräfte im EU-Parlament? Sind das nicht die, die sich immer über das Gendern und die linke Sprachpolizei lustig machen?
Genau, aber anscheinend ist keiner vor Heuchelei gefeit. Entweder ist man insgesamt dafür oder insgesamt dagegen. Beides geht nicht. Ich bin dagegen.
Alles klar, dann gehe ich mir jetzt mal meine Sojaschnitte holen. Ja, Michael, wie immer sehr interessante Themen. Also für mich ist das letzte Thema ganz lustig, weil ich an diesen Song denken musste. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und ich frage mich, wie lange wir über solche wirklich lächerlichen Themen uns streiten müssen, weil es ist doch schön, wenn andere Leute was anderes essen wollen. Die nehmen ja niemandem das Fleisch weg. Sehr interessiert hat mich das Thema mit dem Alzheimer, ob das da irgendwelche Grundlagen gibt, die wir vielleicht noch nicht kennen, warum das bei Frauen mehr auftaucht. Das fand ich schon interessant.
Ja, interessante Erkenntnis. Und ja, da sind wir natürlich gespannt, wie da die Forschung sich weiterentwickelt und was wir da für Erkenntnisse treffen werden, woran das liegt. Naja, das war auf jeden Fall die Episode 486. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit uns allen hier im Studio. Und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche, wenn wir die Episode 487 drehen. Bis dahin sage ich Tschüss.
Bis dann.